Ja, mein Wort habe ich überschrieben, die unerschöpfliche Fülle in Christus Jesus. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir kennen Wilhelm Busch, also nicht den Wilhelm Busch, aber unseren evangelischen Pfarrer und Pastor, deutscher Pfarrer, Prediger und Schriftsteller, und er hat uns eine kleine kurze Geschichte hinterlassen. Er lebte von 1897 bis 1966. Er war in den Kriegswirren und der Nachkriegszeit ein begehrter Sprecher, Redner und Schreiber. In Alaska lebte einst ein Pelzjäger. Der Mann führte ein hartes, mühseliges Leben. Monatelang war er in der Einsamkeit des unwirtschaftlichen Landes allein, um das Pelzwerk zu erjagen, das er dann an der Küste verkaufte. Da hat er nun eines Tages eine stattliche Menge wertvoller Pelze beieinander und macht sich auf den weiten Marsch zur Stadt. Unterwegs trifft er einen anderen Einsamen. Der hält ihn an. Du, Kamerad, ich habe eine schwere Goldader entdeckt. Wollen wir sie zusammen ausbeuten? Da lässt der Jäger seine Pelze, die ihm vorher noch so wertvoll erschienen, liegen, einfach liegen, und wird Goldgräber. So geht es eigentlich auch uns Jüngern Jesu. Was ihnen vorher wertvoll war, verliert seine Bedeutung, wenn Jesus in unser Leben kommt. So sagt der Apostel Johannes in einem seiner Briefe: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wie kann einer so etwas sagen? Nur darum, weil er etwas Besseres weiß. Von Jesu Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Und der Apostel Paulus berichtet von sich im Philipperbrief: Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. So ist das, wenn jemand Jesus findet. Was ihm lieb war, das Wesen der Welt, die Sünde, die eigene Gerechtigkeit, alles das wirft man dann weg, lässt es liegen, auf das ich Christus gewinne. Und das ist gewiss, nur wer frisch wegwerfen kann, der kann von seiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade. Und davon spricht der Evangelist Johannes in seinen erklärenden Worten um die Person Jesus Christus. Und nun lese ich die ersten 18 Verse aus dem Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis, sie hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erkennen und erleuchten sollte, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Und hier kommt unser Wochenspruch wieder zur Geltung. Vergleichen wir mal ganz kurz eben drei Übersetzungen. Ich habe gelesen aus der Luther 2,17, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. In der Züricher Übersetzung steht, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Und die gute Nachricht, die gute alte Nachrichtbibel aus 2018 sagt, aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt, uns alle mit grenzenloser Güte überschüttet. Wir haben genommen, wir haben empfangen, wir sind beschenkt. Welch eine Botschaft! Wir haben vor circa 3 Wochen die Geburt unseres Herrn Jesus Christus gefeiert. Die alten orthodoxen Kirchen feierten es am 6. Januar. Der Sonntag hieß Epiphanias, was so viel wie Erscheinung heißt. Und dieses Erscheinungsfest am 6. Januar ist also das Weihnachten der alten Kirche, der alten orthodoxen Kirchen im Osten. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Doch viele Menschen fragen uns, wo tritt denn Gott in unseren Tagen in Erscheinung? Wo ist er dann gewesen, als die gewaltige Flutwelle 100.000, zigtausend Menschen in den Tod riss, dazu unzählige Verletzte, unzählige Arm und Obdachlos machte? Warum hat er denn nicht die Wassermassen aufgehalten, so wie er es einst am Schilfmeer getan hat, als sich die Hebräer durch das Meer hindurch vor den feindlichen Ägyptern in Sicherheit brachten? Die vermehrten Erdbeben in den vergangenen Wochen und Monaten. Der terroristische Überfall der Russischen Föderation in die Ukraine. Oder aktuell der barbarische Einmarsch der Hamas in den Staat Israel. Wir verstehen nicht, warum Gott dieses Unglück zugelassen hat. Er bleibt uns da als lieber Gott verborgen. Zu allen Zeiten waren die Menschen verstört und ratlos darüber, dass Gott großes Unglück und Leid zulässt. Auch Martin Luther hat in diesem Zusammenhang von einem verborgenen Gott gesprochen, von dem Gott, dessen Handeln uns verborgen und rätselhaft erscheint. Und dasselbe ist auch bereits in der Bibel ausgedrückt. Zum Beispiel am Ende unseres Predigttextes im 1. Kapitel des Johannesevangeliums, wo es heißt, niemand hat Gott je gesehen. Da geht es nicht nur um das Aussehen Gottes, sondern auch um sein Wesen und sein Handeln in dieser Welt. Verborgen ist Gottes Gesicht und verborgen ist der Sinn seiner Wege mit uns Menschenkindern. Nun klagen ja viele Gott deswegen an, nennen ihn wegen all des Leids und Elends in der Welt, das er zulässt, grausam oder ungerecht. Und dazu, liebe Brüder und Schwestern, haben wir freilich kein Recht und auch keine Veranlassung. Denn wie sich der Ton beim Töpfer nicht darüber beschweren darf, zu was für einem Gefäß dieser ihn formt, ebenso wenig darf sich das Geschöpf beim Schöpfer beschweren, vor allem dann nicht, wenn das Geschöpf unter dem Gesetz des Schöpfers erkennen muss, dass der Schöpfer mit Recht enttäuscht und zornig ist. Wir haben gerade gelesen, das Gesetz ist durch Mose geworden. Und im Spiegel der 10 Gebote können wir erkennen, dass nicht Gott ungerecht ist, sondern dass wir ungerecht sind, dass wir Sünder sind. Gottes Zorn über die Sünde ist nur allzu berechtigt. Wir verdienen Erdbeben, Naturkatastrophen, Pandemien und Schlimmeres. Ja, wir verdienen den ewigen Tod, wenn Gott uns unsere Sünden nach dem Maßstab seines Gesetzes heimzahlen würde. Freilich, liebe Gemeinde, verschließen die meisten Menschen heute die Augen davor. Die Sünde hat keineswegs abgenommen unter den Menschen, wohl aber ihr Sündenbewusstsein. Wie anders ist es zu erklären, dass die über 100.000 Todesopfer der Naturkatastrophen die Welt erschüttern, nicht aber die über 100.000 toten Kinder in Deutschland, die im vergangenen Jahr ermordet wurden, noch ehe sie das Licht der Welt erblickten. Nur wenige Zeilen stehen dann in der Zeitung, kaum einer ist erschüttert, kaum einer klagt an, dass so ein Verbrechen in Deutschland unserer Tage unter dem Anschein des Rechtes möglich ist. Und das nur, weil wir die Schmerzensschreie dieser kleinen Menschen, dieser kleinen Kinder nicht hören und ihre zerschundenen Leichen nicht sehen, die Aufschreie der uns Unzufriedenen, um die Gesetzgebung noch liberaler und offener zu gestalten, die hören wir wohl. Nein, niemand darf Gott ungerecht nennen, wenn er uns Menschen hart bestraft. Trotzdem erscheint uns sein Handeln dabei verborgen und unverständlich. Wir kriegen das nicht mit seiner Liebe und Gnade zusammen. Aber um die zu finden, müssen wir auf den Gottessohn Jesus Christus sehen. Von ihm haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Gnade ohne Ende. Er hat die harte Gesetzesgerechtigkeit überwunden, die nur dem Gerechten Lohn verheißt, dem Überträger aber Strafe und dem Sünder Elend und Tod. Das Gesetz durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Der Sünder, der sich in seiner Todesnot an Jesus klammert, erfährt Begnadigung in Gottes Gericht, weil Jesus die Strafe stellvertretend für ihn abgebüßt hat. In Johannes 3,18 steht, wer an ihn glaubt, an Jesus Christus und sein Erlösungswerk, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und so finden wir den offenbaren Gott nur in Jesus Christus und in diesem neuen Bund. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Bleibt uns Gottes wahres Wesen in seinem strafenden Zorn verborgen, so offenbart sich seine ganze große und überwältigende Liebe in Jesus Christus und in der Vergebung der Sünden, die er uns erworben hat. Für uns. Wir haben es nicht erworben. Er hat es für uns erworben am Kreuz auf Golgatha. Freilich ist der in Jesus offenbarte Gott und seine große Liebe verhüllt in Menschengestalt, verhüllt in Niedrigkeit. Gott kam als einfacher Mensch zur Welt, als Kind armer Leute. Sein Sieg über die Sünde geschah in der scheinbaren Niederlage am Kreuz. Nur das Wort Gottes zeigt uns, mit wem wir uns es in Wahrheit zu tun haben. Und was er in Wahrheit für uns getan hat. Dieses Wort aber hat Gott uns in aller Deutlichkeit gegeben. Die Propheten haben allen diesen Heiland vorausgesagt. Als letzter in der Reihe der Propheten hat Johannes, der Täufer, bezeugt, dass mit Jesus Gott selbst zur Welt gekommen ist. Gott selbst in der Fülle seiner Liebe und Gnade. Johannes war ungefähr ein halbes Jahr älter als Jesus und auch er hat wesentlich früher als Jesus öffentlich gepredigt. Aber er bezeugte von ihm laut und deutlich, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Der später geborene Jesus ist in Wahrheit der ewige Gott, den es schon gab, bevor unsere Welt geschaffen wurde. Und in ihm war die ganze Fülle Gottes, wie es auch der Apostel Paulus im Kolosserbrief ausführlich ausgedrückt hat. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Noch heute sehen wir den offenbaren Gott in Jesus nur durch das Wort, nur mit Glaubensaugen. Was wir mit leiblichen Augen sehen, das kann uns nicht weiterbringen als bis zum verborgenen Gott. Es ist nicht so, dass die Herrlichkeit der Gotteskindschaft und die Herrlichkeit der christlichen Gemeinschaften an Schönheit, Reichtum und Glück erkennbar wäre oder sonst eine äußerliche Pracht. Aber an das Wort können wir uns halten. Da haben wir Christus in der Fülle seiner Gottheit. Da empfangen wir Gnade um Gnade. Da ist uns Gottes Liebe ganz nah. Wenn wir uns an dieses Wort halten, dann erscheinen uns auch die schrecklichen Dinge in der Welt um uns herum in einem ganz anderen Licht. Jesus hat sie ja vorausgesagt. Die Kriege, die Hungersnöte, die Erdbeben, die bis zum jüngsten Tage nicht aufhören werden. Und er hat uns aufgetragen, dass wir darüber nicht erschrecken sollen. Vielmehr sollen wir diese Zeichen als Anfang der Geburtswehen von Gottes neuer Welt ansehen. Wenn eine schwangere Frau nicht wüsste, was mit ihr los ist, sie würde meinen, sie wäre krank. Ihr wird schlecht, der Leib schwillt an, schließlich treten schlimme krampfartige Schmerzen auf. Kennt die Frau aber den Sinn ihres Zustands, dann weiß sie, sie ist nicht krank, sondern ein sehr freudiges Ereignis bahnt sich an. Neues Leben soll geboren werden. So können wir im Licht des Evangeliums von Jesus Christus auch die Flutkatastrophen und alle anderen Weltkatastrophen deuten. Es ist nicht so, dass Gottes Zorn das letzte Wort behält und uns endgültig verderben will. Vielmehr sind es Geburtswehen für Gottes neue Welt, für seinen neuen Himmel und seine neue Erde. So schmerzlich solche Geburtswehen auch sind zu der Zeit, da sie erlitten werden, so wissen wir doch, sie münden in Freude über neues Leben und werden dann gänzlich vergessen werden. Dann wird Gott alle Tränen abwischen von den Gesichtern derer, die durch Jesus Christus erlöst sind. Auch bei denen, die jetzt tief erschüttert sind durch die akuten Katastrophen, Kriegen, politischen Unruhen und meinen, nie mehr froh werden zu müssen. Erinnern wir uns an die Worte aus Psalm 148, die wir vorhin miteinander gelesen haben. Vom ersten Vers an ruft der ganze Psalm fortwährend zum Lob des Herrn auf. Denn das ist die vornehmste Aufgabe aller Geschaffenen. Alle, die sich in der rechten Weise daran beteiligen, erfreuen den Herrn. Und dies nicht nur im Himmel oder in der Vollkommenheit der Zukunft, sondern schon während der vielfach schwachen, mangelhaften Verhältnisse unserer Zeit. Darüber hinaus sagt dieser Psalm voraus, dass in der Zukunft alle ihm verantwortlichen lebenden Wesen Gott wohlgefällige Anbeter sein werden und dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Alle Lebenden sind dann willig und geeignet, ihn anzubeten. Denn die Erde wird voll der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn sein. sowie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Die Teile der Schöpfung, die jetzt noch von Satan und seiner Gefolgschaft verunreinigt werden, sind dann gereinigt oder ganz beseitigt, sodass auch die sichtbaren Himmel und die Himmelskörper, wie überhaupt alles Materielle, in gottgemäßer Weise seiner Ehre dienen. Sehen wir das auch so? Glauben wir, dass der Gott Israels, Abrahams, Isaaks und Jakobs, auch für dich seinen Sohn ja geopfert hat, damit du nicht dieser Welt gleich bleibst und mit ihr untergehst? Aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und dieser Glaube ist das Auge, das die Herrlichkeit des Sohnes Gottes erblickt. Er ist aber auch die Hand, die von dieser Gnadenfülle nimmt. Zum Glaubensblick muss der Glaubensgriff kommen. Der Glaube ist ein geschäftigt, kräftig Ding, sagt Luther. Er schöpft und eignet sich zu, was Gott uns in Jesus Christus zugedacht hat. Im Glauben nimmt die Seele, was Gott ihr im Heiland bereitgelegt hat. Warum zaudern wir? Warum zauderst du? Denkst du, es sei alles zu vermessen? Die Gnade der Vergebung? Die Gnade, ein Gotteskind zu sein, dir anzueignen? Der Heiland rief einst laut: Wen dürstet, der komme. Warum hat er das mit aller Kraft seiner Stimme in die Menge hineingerufen? Er will, dass die Armen, verschmachteten Seelen Gottes Gnade empfangen. Und darum sollst du getrost nehmen, was er selbst dir angeboten hat. Wir haben alle genommen von der Gnade Jesu Christi. Wir haben alle genommen. Johannes schließt sich mit allen Gläubigen zusammen. Da waren große Unterschiede. Ein Johannes, ein Jakobus, ein Petrus, Andreas, Philippus, Nathanael. Sie waren nie auf schlimme Abwege gekommen. Sie waren schon von Jugend auf unter dem göttlichen Gesetz verwahrt und trachteten früher schon nach dem Höchsten, kamen dadurch zu Johannes dem Täufer und durch ihn zu Jesus. Ist auch das Böse in ihrem Leben nicht zum Ausbruch gekommen, so hatten sie doch dasselbe verdorbene, selbstsüchtige Herz. Sie brauchten Gnade. Auch die Jünger brauchten Gnade, ebenso nötig wie der ausgesprochene Sünder. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, bezeugt Johannes. Neben ihnen war ein Matthäus. Er war weit von Gott abgekommen. Die Geldgier hatte ihn gepackt und ihn bewogen, ein kaiserlicher Zolleinnehmer zu werden. Sein Gewissen war durch Unredlichkeiten vielfach befleckt. Er war aber nicht so schlecht für den Heiland. Er hat auch ihn aufgenommen in den engsten Kreis seiner Jünger. Vor Gott sind keine Unterschiede, denn sie sind alle durch die Bank weg Sünder. Alle müssen Gnade haben. Alle wir leben nur von seiner Gnade. Sie reicht aus für uns alle. Je mehr Menschen nach der Gnade greifen, desto mehr Gnade ist da. Die Gnadenflut steigt mit der Nachfrage. Wie Gottes Gaben in der Natur unerschöpflich sind, wie sich die Samen vielfältig vermehren, so quillt es auch aus dem Gnadenbrunnen unerschöpflich hervor. Er versiegt nicht. Gottes Brunnen hat Wasser die Fülle. Wir haben alle genommen, wir sind begnadigt und haben dann auch Frieden. Unser Name ist eingetragen ins Buch des Lebens. Wie ist das Herz des Johannes innerlich gehoben? Er triumphiert es über den Besitz der Gnade. Sind wir auch zu diesem Gnadenbesitz schon wirklich durchgedrungen? Oder stehen wir immer noch zweifelnd vor uns selbst und darum uns auch im Wege? Lasst uns doch einmal die Glaubenshand ausstrecken und die uns dargebotene Gnade wirklich ergreifen, dass wir ausrufen können: Uns ist Barmherzigkeit widerfahren. Wir sind Gotteskinder. Wir erhalten die Gnade ja umsonst, ohne Entgelt, ohne Verdienst. Das Einzige, was wir für die Gnade hingeben können, ist tiefer Herzensdank, unser Leben. Aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Bist du dir da auch sicher? Amen.